Wir leben im Zeitalter der Plattformen. Doch wer von Plattform spricht, meint in Wirklichkeit Marktplatz. Und dies ist meist gleichgesetzt mit Amazon. Doch wer das Thema auf einen Akteur reduziert, kehrt global über 500 Alternativmarktplätze und damit verbundene Chancen unter den Tisch. Der Marktplatzumsatz wächst bereits im zweiten Jahr in Folge doppelt so stark wie der E-Commerce. Expertise Rocks hilft dir als Direct-to-Consumer-Brand und Dropshipper gleichermaßen, dich in dieser Vielfalt zurechtzufinden. Wir platzieren dich unabhängig von Amazon und sorgen so für ein nachhaltiges Wachstum. In diesem Podcast beleuchten wir eben diese Alternativen, sprechen mit Insidern und Unternehmern, die den Schritt bereits gewagt haben, und halten dich über aktuelle Trends informiert.
Heute dreht sich alles um das Thema, wie finde ich denn eigentlich einen Online-Marktplatz, der zu mir passt. Und ich stelle diese Frage natürlich einmal wirklich verallgemeinert, wenn du überlegst, ob E-Commerce auf Marktplätzen für dich Sinn macht und wenn du vielleicht sogar auch schon erkannt hast, dass das unbedingt Sinn macht, da ja Marktplätze bekanntermaßen aktuell das zweite Jahr in Folge doppelt so stark wachsen wie der herkömmliche E-Commerce. Und von dem her ist das natürlich auf jeden Fall ein begrüßenswerter Schritt oder gute Überlegungen, die du da anstellst. Und ich möchte dir helfen, in dieser Episode den passenden Online-Marktplatz für dich zu finden. Und ein Stück weit möchte ich das natürlich auch aus meiner eigenen Brille betrachten. Denn da geht es ja darum, dass du auch ein Erfolgssortiment übernehmen kannst, was bereits auf Online-Marktplätzen etabliert ist. Aber die Frage bleibt schon die gleiche, denn was bringt dir in Anführungszeichen das beste Sortiment, wenn vielleicht der Marktplatz nicht zu dir passt? Also so gesehen ist das auf jeden Fall ein Thema, was man isoliert betrachten kann, wenn du mit deinem in Anführungszeichen x-beliebigen eigenen Sortiment auf einen Marktplatz starten möchtest und überlegst, wie denn der richtige Marktplatzpartner für dich aussieht. Oder wenn du überlegst, ob du ein sogenanntes Sortiment, ein Erfolgssortiment von uns übernehmen möchtest im Rahmen von Elite Marketplacing, weil dann hast du natürlich auch diese Qual der Wahl, zum einen, welches Sortiment passt zu mir, und da hatten wir letzte Woche in der letzten Episode schon einen Blick drauf geschaut, wie denn ein solches Erfolgssortiment überhaupt zustande kommt auf Marktplätzen, und jetzt gehen wir quasi konsequent den Schritt weiter, um einfach zu schauen, okay, wenn es ein Erfolgssortiment gibt, was man auch übernehmen kann, und dann muss man natürlich trotzdem wissen, wie der Marktplatz am Ende des Tages vielleicht zu einem selber passt. Genau, und da gibt es ein paar Fragestellungen, die ich da einfach mal so ein bisschen in den Raum werfe und reflektieren möchte mit dir. So, zunächst einmal, es gibt ja verschiedenste Vorteile, warum ich überhaupt einen Online-Marktplatz nutzen sollte, und die Vorteile sind vielleicht gar nicht so offensichtlich, wie sie jetzt vielleicht scheinen, deswegen lass uns das mal ganz kurz ein wenig reflektieren. Den Fakt ist natürlich das, es gibt die Vorteile dahingehend, dass ich mir keinerlei primäre Gedanken über Vermarktung machen muss. Primär bedeutet, ich muss natürlich trotz alledem ein attraktives Angebot auf einem Online-Marktplatz haben, natürlich. Wenn ich das nicht habe, wird auch der Online-Marktplatz mit der besten Bekanntheit, mit der größten Reichweite am Ende des Tages natürlich nicht bringen. Der Beweis, dass dem so ist, ist ja dann eben dieses besagte Erfolgssortiment von der Tatsache heraus betrachtet, dass es ja das nur sein kann, das Erfolgssortiment, weil es verkauft wird. So, das ist schon mal diese Geschichte. Natürlich bedeutet das aber im Kern, ich muss eigentlich mich nicht um klassisches Marketing, wie jetzt ein Online-Marketing im Sinne von E-Mail-Marketing zum Beispiel oder Affiliate-Marketing oder solche Themen, muss ich mich nicht kümmern. Natürlich kann ich das unter Umständen, aber ist eigentlich nicht der primäre Faktor. Also schon ein Vorteil, wenn ich Online-Marktplätze nutze, kann ich mein eigenes Online-Marketing hingegen im Grunde relativ weit zurückfahren oder mich eben dann auf Retail-Media, das heißt, das in Werbeformen, die es dann eben in dem entsprechenden Kanal gibt, ein Stück weit darauf fokussieren. Das ist schon mal eine gute Sache, sagen wir mal, wie ich finde, gute Sache. Natürlich geht damit mit dieser Reichweite ja auch Sichtbarkeit einher, denn potenzielle Kunden sind ja auf so einem Marktplatz ohnehin aktiv, und wenn ich jetzt das richtige Produktangebot habe, ergo mein Erfolgssortiment habe, dann wird es natürlich auch gefunden. Und da kann man ja mal so ein bisschen reflektieren, die Zahlen sind natürlich ein bisschen gerundet, die ich dir jetzt sage, sind auch einfach nur mal exemplarisch, dass wir einfach mal eine Größenordnung kriegen, dass ich verstehe, das ist schon ein wirklich großer Vorteil, so ein Online-Marktplatz im Hinblick auf Reichweite, Sichtbarkeit und eben auch dadurch eben nahezu kein oder sehr, sehr geringes Marketing bemühen im Vergleich eben zu meinem eigenen Webshop, den ich aufbaue und den natürlich keiner kennt, den ich erstmal mit Reichweite dann auch vorpushen muss. Dafür muss ich natürlich dann auch relativ gute Skills in Online-Marketing haben. Sonst verbrenne ich unweigerlich natürlich Geld im Marketing, und selbst wenn ich die Skills habe, brauche ich trotzdem ein Werbebudget, um am Ende Bekanntheit zu kriegen. Und das ist dann auch völlig egal, ob ich das am Ende über E-Mail-Marketing mache, über Facebook-Marketing mache, Social-Media-Marketing mache oder am Ende über Google Ads. So, nehmen wir mal zum Beispiel, weil es ja so klassische Generalisten sind, die im Grunde jeder kennt und vielleicht man auch ein Stück weiter dran denkt, bei Online-Marktplätzen denkt eigentlich im Grunde auch schon mal jeder Zweite gefühlt bei eBay. Da haben wir eine Reichweite aktuell von rund 18 Millionen aktiven Käufern, allein auf dem deutschsprachigen eBay-Marktplatz. Natürlich stehen da noch zusätzlich wirklich Millionen mehr Kunden in Europa oder weltweit. Ja, alleine, wenn wir mal die Quartalszahlen rausnehmen, dann hatten wir bei unserer letzten Erhebung, das hatten wir letztes Jahr gemacht, damals schon eine Runde 187 Millionen. Das war alleine schon ein Zuwachs, ein potenziellen Zuwachs von Neukunden, auch für dich, von 7% gegenüber dem Vorjahreswert. Und wie gesagt, das sind ja wirklich richtig greifbare, krasse Zahlen. Da kommst du mit einem eigenen Shop, den keiner kennt, natürlich nicht andersweise in diese Gegend. Von Amazon möchte ich so gesehen gar nicht sprechen, weil ich ja ohnehin so eine Hassliebe zu Amazon habe und wir ja auch uns auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir uns und dich damit auch mit dem Sortiment unabhängig von Amazon machen wollen. Das heißt, natürlich wäre aber trotzdem rein nüchtern auf Zahlen und Sichtbarkeit bezogen natürlich auch Amazon mit damals schon, also letztes Jahr schon über 300 Millionen aktiven Kunden, konnten weltweit davon 150 Millionen Prime, also fast die Hälfte, und damit nochmal über 50% werden natürlich dann auch über Drittanbieter, das heißt Wiederverkäufer wie dich eben, wenn du auf dem Marktplatz verkaufen möchtest, abgewickelt. Und das ist natürlich klar, dass es dann on top sogar bei Amazon noch eine super Sonderreichweite gibt, nämlich weitere Millionen von registrierten Geschäftskunden, die dann eben zu diesem Business, also Amazon Business, dort auch noch einkaufen. Ja, also das ist schon mal auch das eine Möglichkeit, die sehr, sehr, sehr krass ist. Und ich möchte nochmal einen Benchmark schlagen zu einem Marktplatz, den man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Jetzt auch nicht, dass ich sage, dass der da unbedingt zu dir passen muss. Da komme ich ja gleich dazu. Nur, um ein bewusstes Thema zu geben. Zum Beispiel Yatego. Yatego kennt ihr vielleicht auch nicht. Und gerade darum geht es mir, wenn ihr vielleicht sagt, was ist denn das? Deswegen finde ich es so beeindruckend. Yatego ist schon seit über 18 Jahren am Markt generell etabliert. Das heißt, es zählt auf jeden Fall zu den ältesten und größten Marktplätzen in Deutschland. Es wurde 2003 gegründet. Also wenn man es hochnimmt, jetzt wären es 20 Jahre, es sind aber 18 Jahre, weil er am Anfang natürlich noch alles sehr rudimentär war. Also 18 Jahre aktiver Geschäftsbetrieb, bestehend das Unternehmen selber, die GmbH, 20 Jahre. Und es sind damals, muss man überlegen, mit den ersten 100 Händlern gestartet, und am Ende wurden es jetzt natürlich mehrere tausend über die Jahre oder über die Jahrzehnte, und es sind jetzt Millionen von Angeboten online, also rund 3 Millionen Produktangebote und über 5 Millionen Endkunden, die da am Ende an Kundenbasis herangewachsen sind. Natürlich über diese Jahrzehnte, aber selbst das ist unheimlich schwer in Zahlen nur andersweise nachzumachen, und deswegen war es mir wichtig, auch hier mal sozusagen einen Benchmark zu zeigen von einem Marktplatz, was man jetzt vielleicht so gar nicht in erstem Moment damit assoziiert. Ob jetzt ein Amazon zu mir passt oder nicht, das sei dahingestellt. Wie gesagt, für mich passt Amazon nicht. Das hat aber Gründe, die ich dir auch gleich zeigen möchte und deswegen du ja auch die Spreu vom Weizen selber trennen kannst. Aber halten wir das jetzt erstmal damit fest, dass die Reichweite, die Sichtbarkeit, die potenzielle Kundenbasis über Marktplätze grundsätzlich natürlich deutlich schneller akquirierbar ist, da vorhanden, natürlich. So, das bedeutet natürlich, klar ist, ich kann aufgrund dieses Fundamentes eine schnellere Umsatzsteigerung, eine bessere Markenbekanntheit und am Ende natürlich damit auch zu geringeren Strukturkosten beitragen. Das ist klar. Ich kann auch über Marktplätze, das ist ein sehr großer Vorteil, natürlich auch sehr schnell international expandieren und das teilweise auch nur in einzelnen Nischensegmenten. Auch das ist eine Möglichkeit. Und das ist natürlich etwas, wenn ich meinem eigenen Online-Shop anfange zu internationalisieren, dann fängt das natürlich schon mal an, dass ich mich natürlich da ganz anders aufstellen muss, auch marketingtechnisch wieder, die Webseite mehrsprachig übersetzen muss, dass ich anfangen muss, meine, gegebenenfalls je nachdem, wo ich hin expandiere, auch noch Fremdwährungen zu akzeptieren. Selbst hier im europäischen Bereich ist es ja gar nicht so weit hergeholt, wenn wir die Europäische Union geistig verlassen. Man denke hier an die Schweiz zum Beispiel mit den Schweizer Franken oder man denke zum Beispiel seit Brexit an Großbritannien, UK mit eben dem dortigen Pfund. Also so weit hergeholt ist das alles nicht und das geht mit Arbeitsaufwand einher und das geht über Marktplätze bedeutend schneller natürlich. Und mich da auszutesten und mich da auszubreiten, natürlich teilweise auch als One-Man- oder One-Woman-Show. Ja, also das ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit und das zeigen wir auch mit unserem Erfolgssortiment. Das ist nämlich mitunter in verschiedensten Ländern aktiv, ist auch ein bisschen unsere eigene Unternehmens-DNA geprägt, denn wir sind ja ein mallorquinisch, also sprich ein spanisch Unternehmen, natürlich mit deutschen Wurzeln, aber wir sind natürlich trotzdem auch ein Stück weit Spanien und Mallorca sozusagen verwurzelt, sprich wörtlich, dahingehend, dass man natürlich auch in Spanien verkauft. Und wir haben hier zum Beispiel auch teilweise Marktplätze, die für uns sehr gut passen, obwohl sie eben sehr spanisch sind und quasi in Deutschland vielleicht gar keiner auf dem Schirm hat. Sei zum Beispiel hier mal Sprinter genannt, das das ist zum Beispiel so, dass Pedant vielleicht von Decathlon und Sportcheck in dem Sportbereich oder zum Beispiel auch Tient Animal, das ist, sagen wir mal, das Gegenstück, wenn du so willst, ein Stück weit zu fressen hab im Haustierbedarf. Und das sind aber Marktplätze, die halt hier sehr, sehr spannig sind. Und wir lieben die, weil wir teilweise dort auch Exklusivität haben. Und das ist auch ein großer Vorteil. Über Marktplätze kann ich in der Vertriebslizenz, gerade wenn ich Dropshipping betreibe oder natürlich ohnehin, wenn ich eine eigene Marke Direct-to-Consumer vertreiben möchte, habe ich die ganz großartige Möglichkeit, dass ich natürlich einen Marktplatz finden kann, der dahingehend zu mir passt, weil ich sage, hey, über diesen Marktplatz habe ich die Exklusivität, diese Vertriebsrechte. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, ist uns gerade auch gelungen mit einer Brand aus Deutschland, die Hunde Futter in dem Fall, auch Katzenfutter, aber wir haben ja selber 4 Hunde, deswegen bin ich ein bisschen voreingenommen. Und wir vertreiben ja auch Hundefutter und da haben wir 2 Brands hier in Spanien, die exklusiven Vertriebsrechte. Das spielt mir natürlich in die Hände dann bei der Marktplatzwahl, weil ich dann, ich muss es ja auch mal ehrlich sagen, selbst dann auch ein Amazon grundsätzlich, ja, was ich ja eigentlich, wie gesagt, überhaupt gar kein Fan davon bin, aber dann würde ich selbst Amazon sagen, der passt zu mir, weil ich eine Exklusivität habe. Das heißt, es gibt keinerlei Preiswettbewerb, es gibt keinerlei Grund, dann Amazon so gesehen nicht aufs Tablett zu setzen, weil das für mein Erfolgssortiment, was ich sogar exklusiv vertreiben kann, und es ist nicht meine eigene Marke, ich mache also kein eigenes White Labeling oder irgendetwas, ich habe nur die Markenrechte. Und da ist dann für mich Amazon sehr, sehr relevant, weil ich da natürlich eine bekannte Marke, die aus Deutschland sehr, sehr stark ist, mehrere 100 Millionen Euro Umsatz macht, die kann ich jetzt auf Spanien quasi exklusiv vertreiben. Warum dann nicht auf Amazon Spanien? Hey, natürlich. Und das Gleiche mache ich natürlich dann zum Beispiel auch bei Tient Animal eben, diesen sozusagen Fressnapf-Verschnitt hier in Spanien. Passt für mich sehr gut am Marktplatz, weil ich auch hier wieder exklusiv habe, reingehen kann und das Erfolgssortiment platzieren kann, was am Ende des Tages dann jemand, der mir gerade zuhört, vielleicht dann deswegen auch übernehmen kann. So, und das kann dann natürlich dann auch, was ich ja gerade sagte, als den Vorteil heraus, wieder leichter skalieren. Also auch wenn du sagst, okay, Fabian, super Spanien, aber ich will jetzt in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, sagen wir mal, jetzt kann ja auch Österreich sein oder Italien, Frankreich, wo auch immer, kann man diese Sortimente natürlich dahingehend auch ausbauen oder generell hin entwickeln. Das sind natürlich sehr, sehr großartige Möglichkeiten. Natürlich gibt es dann auch sehr allgemeine Marktplätze, also die sogenannten Generalisten. Wie gesagt, es gibt sehr spezialisierte Nischenmarktplätze, das waren ja ein paar, wie ich dir gerade auch vorgestellt hatte. Auch Sportcheck und Co. sind ja sehr, sehr, sagen wir mal, nischig. Jetzt nicht im Sinne, dass sie ganz klein sind, sondern halt einfach sehr sortimentsgebunden, was ja sinnvoll ist. Und dann gibt es eben diese Generalisten, das ist ein eBay, das ist ein Amazon, ein Stück weit ein Yatego, den ich vorgestellt hatte. Und natürlich auch, wenn ihr über den europäischen Tellerrand hinausguckt, alle Dropshipper sagen natürlich Alibaba, ja logisch, mit AliExpress, Alibaba und Co. habe ich natürlich auch einen generalistischen Marktplatz, ja, auf dem ich natürlich auch, aktiv werden könnte, auch aus der Vertriebsseite, natürlich könnte ich auch europäische Produkte dort verkaufen, aber würde nicht funktionieren, aus meiner Sicht, deswegen passt dieser Marktplatz nicht für mich. Und da ich auch kein chinesisches Dropshipping machen möchte und auch kein chinesisches Erfolgssortiment hier etablieren möchte, ist halt so viel Alibaba für mich ein Marktplatz, der nicht passt. Also das ist ja auch genau diese Geschichte. Wir möchten heute darüber sprechen, wie Marktplätze zu mir passen. Ich habe dir jetzt gerade ein Beispiel gegeben, das zu mir passt und auch da habe ich gleich ein Beispiel hinterhergeschoben, was eben nicht zu mir passt. So, Fakt ist also, um diese Challenge dir selber ein bisschen, sagen wir mal, rauszunehmen, was jetzt am Ende passt zu dir oder nicht, ist halt einfach das Thema, du musst die Identifizierung deiner eigenen Zielgruppen, das heißt auch deine potenziellen Kunden, einfach mal für dich niederschreiben. Du musst einfach klar sagen, okay, was sind denn überhaupt meine Zielgruppen und in welchem Land bewegen die sich vielleicht und was ist dann daraus resultiert auch der Marktzugang, den ich brauche als Vehikel. Ja, das ist es ja. Ich meine zum Beispiel, nehmen wir es mal so, es gibt ja auch Marktplätze, ja, die im Grunde sehr, sehr gut zu einem passen, wenn ich zum Beispiel eine Zielgruppe habe, die in der Niederlande sind. Da gibt es zum Beispiel Marktplätze wie eine Bestlist.nl, also Bestlist wäre zum Beispiel einer der größten Online-Plattformen in der Niederlande und da gibt es natürlich dann wiederum über 25 Millionen Produkte, wahrscheinlich heute sogar noch ein paar mehr, die man dann natürlich dort auch quasi kaufen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Aber Bestlist als Plattform würde nur für mich funktionieren, wenn ich einen eigenen Webshop habe. Und das ist ja etwas, was ich nicht haben möchte, also würde das für mich nicht in Frage kommen. Wenn ich aber in der Niederlande trotzdem meine Zielgruppe verkaufen, also an meine Zielgruppe verkaufen möchte, aber eben nicht über einen eigenen Webshop, sondern wirklich klassisch über Online-Marktplätze, dann weiß ich, okay, dann wäre vielleicht eine sehr gute Alternative Bowl.com. Bowl wäre die Alternative für Niederlande. Und da könnte ich dann eben sehr, sehr gut drüber verkaufen. Also das wäre genau dieses Thema. Ich muss halt wissen, wie diese Märkte, diese Plattformen gestrickt sind. Ich muss wissen, handelt es sich um eine Plattform, das wäre Bestlist, ist eine Plattform, ja, das ist sowas im übertragenen Sinne, würde man vielleicht in Deutschland sagen, wobei es nicht exakt das gleiche ist, aber rein plattformtechnisch gedacht schon. Es ist quasi ein Produkt- und Preisvergleichsportal im weitesten Sinne, ja, eine inspirative Ebene. Wir haben das zum Beispiel auch in Deutschland bei Stylight, ist ein super Thema, wenn ich Home Living verkaufen möchte zum Beispiel, aber ist halt kein Marktplatz, ist eine Plattform. Und dann musst du das unterscheiden, das sind Plattformen, die bringen Traffic in meinen, in Anführungszeichen, vielleicht auch unbekannten Webshop. Würde also jetzt, wenn ich auf einem Marktplatz verkaufen möchte, keinen eigenen Shop betreiben möchte, würde das gegen meine Zielgruppe vielleicht trotzdem nicht zu mir passen, auch wenn dort vielleicht meine Zielgruppe ist, weil das ein anderes Vehikel ist, mit dem ich so nicht arbeiten möchte, weil ich ja eben keinen eigenen Shop betreiben möchte und den nicht bewerben möchte und deswegen ja dann eben mir diesen Podcast anhöre und damit die Unterschiede herauszuarbeiten. So, und das ist eben genau diese Geschichte, die man da wissen muss. Natürlich muss man also dann darüber hinaus auch demografische Merkmale, Interessen, Kaufverhalten und sowas berücksichtigen, was dann am Ende zu mir passt. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, wenn du einen Marktplatz erwägst, brauchst du das Gebührenmodell. Das muss klar sein. Viele basieren auf einer Grundgebühr und in Kopplung auch an Provisionssätze. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie ist das? Läuft das über Abonnementgebühren, die ich monatlich bezahle, über einmalige Bezahlungen, Lizenzgebühren, Transaktionsgebühren? Wie läuft das Ganze gebührentechnisch und provisionstechnisch am Ende des Tages ab? Da muss man sagen, auch das ist gar nicht so easy, wie es vielleicht klingt oder wie man das jetzt im Kopf hat. Natürlich, wenn du bislang nur auf einem eBay oder von Amazon verkauft hast, dann stellt sich die Frage natürlich im Grunde vielleicht für dich nicht so, weil du es dann in der Regel aus der Seller-Sicht kennst. Das bedeutet, du kriegst einen Vertrag vorgesetzt in digitaler Form, oftmals auch nur in Form von Geschäftsbedingungen, die du akzeptieren musst. Und am Ende bist du am Start und dann heißt halt, okay, wenn du verkaufst, zahlst du zum Beispiel bei Amazon deine 39 Euro Grundgebühr netto und da kommt noch dann eben deine entsprechende Gebühr, je nach Provision, variiert die natürlich je nach Kategorie. Da sind das irgendwo diese umgangssprachlichen 15%, die bei genauerem Rechnen dann wahrscheinlich trotzdem eher in Richtung 17,5 bis 18% tankieren, aber im Grunde wäre das dann so eine Möglichkeit. Jetzt muss man aber wissen, das ist keineswegs immer so, denn wenn ich mir die Frage stelle, welcher Marktplatz passt denn zu mir, dann mache ich es zum Beispiel davon abhängig und sage auch ein Stück weit, für mich passen Marktplätze nur dann, wenn ich einen individuellen Vertrag verhandeln kann, wenn ich individuelle Konditionen verhandeln kann. Also Amazon gebiert mir diese Möglichkeit nicht, vielleicht mag es irgendjemand da draus geben, bei dem das so ist, und ich spreche wirklich von einem Seller, nicht von einem Vendoren-Account, ja, das möchte ich auch nochmal klarstellen. Also jetzt ist natürlich hier diese Frage und sage, nein, für mich zum Beispiel weiß ich, ich kann mit gewissen Marktplätzen, wie mit einem Tent Animal, mit einem Decathlon, mit einem Sportcheck und wie sie alle heißen mögen, kann ich Verträge verhandeln. Natürlich gibt es da auch Grenzen, aber ich kann sie generell verhandeln. Oder jetzt gerade heute kam ein neuer Vertrag auf den Tisch von Limango. Limango zum Beispiel, ein ganz toller Marktplatz, wie ich finde, mit sehr großem Potenzial. Und warum haben wir uns jetzt zum Beispiel heute für eine Kooperation mit Limango entschieden? Kann ich dir sagen, passt ja gerade zum Thema. Ja? Warum haben wir uns dafür entschieden? Zum einen natürlich aus diesem bereits vorweg genannten Grund, weil ich dort einen Vertrag verhandeln kann, nicht nur einfach stupide irgendwas akzeptieren muss. Auf der anderen Seite kann ich jetzt bei Limango aber auch noch eine Potenzialanalyse, ein Business Case wurde vorab gefahren, ob man überhaupt ein Potenzial sieht, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich jetzt auf einem Marktplatz selber anborde, selber registriere, auf einem eBay, auf einem Amazon, dann wird mir diese Frage ja ein Stück weit abgenommen, weil da heißt ja, du kannst dich selber anborden, dein eigenes Risiko und ob es am Ende irgendwie funktioniert oder nicht, das merken wir dann halt. Und am Ende ist es der Plattform wahrscheinlich auch Jacke wie Hose, ob du da gut performst oder nicht. Jetzt ist es aber nicht so bei diesen Plattformen, wie zum Beispiel bei Limango. Die machen vorher eine Business Case Analyse. Das heißt, ich schicke überhaupt erstmal mein Sortiment dahin, dann schauen die erstmal, ob das überhaupt gewünscht ist und ob das Potenzial hat, dann rechnen die das raus und hoch. Und hier kamen sie zum Beispiel zu dieser Kernaussage und sagten, hey Fabian, krass, wir haben nur 10% der Produkte, die du da entsprechend anbieten möchtest. Das wurde über ein ERN und GTIN-Abgleich gemacht. Da hatte ich ja in der letzten Episode drüber gesprochen, dass ich absoluter Fan von dieser Vorgehensweise bin. Und das heißt, diese 10%, die könnte ich jetzt direkt listen, genau nach der Methodik, wie ich sie letzte Woche gesprochen hatte. Und jetzt könnte ich mir losgelöst natürlich nur die Frage stellen, ob ich denn dieses Potenzial noch heben möchte mit diesen 90%, die noch gar nicht gelistet sind. Und das ist eben die Vorangehensweise, ob ich das möchte oder nicht. Aber faktisch könnte ich jetzt auf Limango bezogen, von meinem persönlichen Sortiment bezogen, 90% Artikel listen, erstmalig in den Verkauf bringen. Das heißt, wo ich keinerlei Preisdruck zu befürchten habe, dass diese Produkte dort nicht gibt und ich das deswegen am Ende des Tages auch natürlich ein Stück weit konkurrenzlos verkaufen kann. Das ist eine großartige Möglichkeit und das hat uns jetzt dazu bewogen, das Gesamtpotenzial abzuwägen und haben gesagt, ja klar, wir machen eine entsprechende Schnittstelle zu Limango, wir bringen die Produkte dorthin und los geht's. Das war aber für mich auch wiederum eine der Themen, die wir im Vorfeld analysiert haben, ob es eben dann zu mir passt oder nicht. Und das ist halt eben das Wichtigste. Du musst diese Bewertung des Wettbewerbs und deiner Konkurrenz natürlich analysieren. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die wir eben da tun können. Und eine dieser Möglichkeiten ist dieser besagte ERN-Gitin-Abgleich, um überhaupt einmal ein Gespür zu kriegen, wie hoch ist denn meine Matching-Quote. Das heißt, wie viel kann ich direkt einstellen, wie letzte Woche im Podcast erklärt, und wie viel könnte ich dann eben mit ein bisschen Fleißarbeit listen, und passt das dann zu meiner Philosophie oder nicht? Das ist immer eine Frage der Herangehensweise, auch ein Stück weit des Sortimentes, ob ich eben eigene Produkte habe, eine eigene Marke habe, vielleicht wie gerade genannt aus dem Tierfutterbereich, in dem Falle exklusive Vertriebsrechte haben, oder ob es eben reines Dropshipping und Retail-Business ist. Das muss man ein Stück weit abwägen, und das muss eben sozusagen mit in diese Waagschale gelegt werden, wenn ich eine Konkurrenzanalyse mache und damit eben mich für oder gegen einen dieser Marktplätze entscheide. Ein Stück weit muss man natürlich auch sagen, wird diese Entscheidung auch, gerade wenn es jetzt nicht meine eigenen Produkte sind, fremdgesteuert. Ja, es gibt ja, auch wenn es juristisch, sagen wir mal, vielleicht problematisch ist, aber die Realität sieht nun einmal so aus, es gibt ja auch selektiven Vertrieb, wobei das generell möglich ist. Will sagen, was bedeutet ein selektiver Vertrieb? Ein selektives Vertriebsmodell sagt zum Beispiel, dass du gewisse Produkte nur auf gewissen Marktplätzen oder Ländern verkaufen kannst. Das würde wiederum ganz klar bedeuten, ich kann auf gewisse Marktplätze gar nicht verkaufen, auch wenn ich sie wollte, weil es mir vertrieblich untersagt wird. Jetzt sei mal das Juristische außen vor gelassen, nehmen wir das einfach mal so als gegeben hin für den Moment. Das führt mich dann de facto zu genau dieser Challenge und sage, okay, dann kann ich es ja auch nicht ändern. Ja, das heißt, ich kann einen Marktplatz noch so gut finden, noch die besten Konditionen haben. Wenn das Sortiment dazu nicht passt, kann ich diesen Marktplatz nicht beitreten oder ich müsste mein Sortiment erweitern. Also das, was ihr dann am Ende unter Elite Marketplacing Angebote bekommt, dieses Erfolgssortiment, das sind Produkte, die sich auf diesen Marktplätzen verkaufen, die haben ja etwaige Hürden in der Vorabanalyse oder eben in der Markenfreigabe. Das wird ja alles da schon quasi gemanagt. Das sind aber Dinge, die wir eben im Rahmen dieser Vorabbewertung eben machen. Und natürlich im Allgemeinen muss ich mir diese Richtlinien und Bedingungen generell angucken, denn es gibt ja auch noch ein paar mehr, außer das, was ich gerade bereits schon alles erzählt habe. Natürlich, wie gesagt, gibt es auch Qualitätsstandards, die man einhalten muss, Rückgaberichtlinien, also das heißt Quoten, man nennt es auch SLAs, also quasi sowas wie Server Level Agreements. Die Server Level Agreements sind also vom Marktplatz zu Marktplatz im Kern relativ gleich, wenn doch auch ein wenig natürlich different. Typische LSRs sind zum Beispiel, wenn es heißt, ja gut, Fabian, du kannst die Produkte schon mal uns abschicken, aber du musst sie pünktlich liefern, und wenn du mehr wie 3% deiner Bestellungen nicht pünktlich lieferst, dann wird das entsprechend irgendwann sanktioniert, das heißt, die Sichtbarkeit wird runtergefahren oder irgendwann fliege ich vielleicht auch von der Plattform. Das wäre zum Beispiel etwas, was man gut tracken kann, wenn man eben sagt, man verpflichtet sich, auch eine Produktversand zu machen mit einem entsprechenden Sendungscode, also einem Tracking-Code. Und das wäre ja zum Beispiel etwas, was man auch bereitstellen muss, auch fristgerecht bereitstellen muss, wo man halt auch wiederum ein vernünftiges Fulfillment braucht, damit das eben auch Just-in-Time geliefert wird. Was wiederum bedeutet, gerade wenn ich vielleicht Dropshipping mache, was ja im Falle unseres Erfolgssortiments auch der Fall wäre, ich brauche eben Lieferanten, die eben auch zuverlässig liefern, in der angemessenen Lieferzeit, ein Grund mehr, warum zum Beispiel eben für mich Marktplatz wie alle Express und Co. nicht in Betracht kommen, weil sie eben im chinesischen Raum liegen oder generell im nicht-europäischen Raum liegen, was auch dann eben wiederum gegen die Richtlinien und Produkt- und Qualitätsstandards sprechen würde oder auch gegen die Rücknahmebedingungen und Gewährleistungsrechte, all das Dinge, die ich ja alles abklären muss und damit mich im Vorfeld eben auseinandersetzen muss. Teilweise ist es auch so, dass Marktplätze, das ist ja quasi Standard, sei aber auch nochmal erwähnt, weil es eben vielleicht viele von euch noch nicht auf dem Schirm hatten, weil die vielleicht auch gerade noch neu am Starten sind. Ihr braucht ja zum Beispiel auch, um auf Marktplätzen starten zu können, wenn die Profs sind, sage ich mal, in der Regel auch eine gültige Umsatzsteuernummer, gegebenenfalls auch in mehreren Ländern, je nachdem, wo ihr verkaufen wollt, oder wenn ihr Elektronikgeräte in Umlauf bringt, braucht ihr die sogenannte WEEE-Nummer, beziehungsweise da natürlich auch wieder die Krux, rein juristisch brauche ich diese besagte Nummer ja eigentlich nicht wirklich, sofern mein Produzent, der das Ganze dann eben ja einführt und erstmalig in Verkehr bringt, solange er diese Nummer hat. Das Problem ist aber, dass trotzdem Marktplätze teilweise trotzdem bestehen, dass du selber eine hast, obwohl das juristisch vielleicht nicht ganz so sein müsste. Also da gibt es auch diese Besonderheiten, oder ich muss mich dann an irgendwelchen Recyclingverfahren quasi beteiligen, weil ich ja entsprechend dann natürlich auch Kartonage indirekt oder direkt, das sei dahingestellt, jetzt auf Dropshipping war es oder nicht, trotzdem in Umlauf bringe. Also das sind alles solche Themen, über die ich mir halt Gedanken machen muss, die da am Ende berücksichtigt werden müssen, ob ich überhaupt diese Zulassungen habe, und alle, die sagen, ja, ich ist ja alles easy cheesy. Da sei einfach nochmal das Stichwort Internationalisierung mitgenommen. So easy cheesy ist es selbst im europäischen Raum nicht. Das heißt, wir haben uns in Europa hier schon sehr gut angenähert. Ich kann dir aber aus der Praxis heraus sagen, es ist keineswegs so, dass es diesen einen quasi Standard gibt und das dann über alle Ländergrenzen hinweg oder eben auch nicht Grenzen hinweg da funktioniert. So, und natürlich habe ich dann auch intern immer, wenn ich abwägen muss, welcher Marktplatz passt denn am Ende zu mir, auch noch etwas, ich muss mich über das Thema Integration und Kompatibilität als solches überhaupt scheren. Das heißt, wenn ich jetzt ein eigenes Tool habe für Lagerverwaltung, Versandmanagement oder irgendetwas mit Kundendaten, also CRM, ERP-Systeme, da muss ich ja irgendwie eine Schnittstelle, entsprechende API dorthin bringen, damit ich meine Produktlistings überhaupt dort entsprechend vornehmen kann oder auch das, was ich letzte Woche in der Episode gesagt habe, dass ich dieses Matching-Verfahren machen kann. Ich brauche erstmal die Produktstandarden in einer strukturierten Version vorliegend, in einem standardisierten Schema, damit dieser Datenaustausch überhaupt stattfinden kann. Das sind Dinge, da brauchst du Schnittstellen und die müssen in der Regel immer programmiert werden. Das heißt, es ist in den allerseltensten Fällen so, dass es eine sogenannte Plug-and-Play-Lösung gibt, zack, bumm, und man ist fertig. Ja, es gibt solche Tools, aber auch da ist es dann eben oftmals die Krux, die im Detail liegt. Und deswegen haben wir natürlich auch so etwas, diese Hürde übernommen bei unserem entsprechenden Erfolgssortiment, weil wir da eben diese Schnittstellen bereits aus eigener Feder programmiert haben. Das heißt, wir stellen nicht nur das Sortiment zur Verfügung mit dem Proof of Concept, dass es sich eben verkauft, sondern am Ende des Tages eben auch daraus, dass wir sagen, komm, du kriegst auch entsprechend die Software und die Schnittstellen dazu. So ist das. Also du siehst schon, da gibt es viele, viele Themen und ein Punkt, wenn sicherlich auch das Bild, das für und wieder nicht komplettiert, aber eine Sache möchte ich noch mit auf den Weg geben, eine ganz wichtige Sache. Gerade bei diesen Marktplätzen, ich hatte ja vorhin, wie ich finde, darauf hingewiesen, dass mir viel daran liegt an dieser Gestaltungsform, an dieser vertraglichen Komponente, dass ich eben nicht nur eine AGB akzeptieren muss und einen Standardvertrag damit, sondern dass ich auch ein Stück weit mit Wirkungspflicht habe oder ein bisschen Gestaltungsform habe. Und auch wenn das sicherlich hier und da an Grenzen stößt, so ist es trotzdem eine Sache, die ihr bedenken müsst, euren Cashflow betreffend. Fakt ist, wenn ihr über Marketplaces verkauft, gehen ja nicht nur die Gebühren mit einher, über die wir schon gesprochen hatten, sondern es geht ja damit auch einher, dass die Wahl des richtigen Marktplatzes am Ende des Tages natürlich ein Stück weit davon abhängig ist, wie das Ganze auf der Ebene abläuft, wie schnell ich mein Geld bekomme, weil in der Regel wird ja erstmal das Geld an den Marktplatz bezahlt, weil der Kunde kauft ja auch auf dem Marktplatz und jetzt nicht wie in deinem eigenen Shop bei dir. Und das bedeutet, ich kriege das Geld vielleicht aber auch nur alle 14 Tage oder teilweise nur einmal im Monat oder wenn es ganz dumm läuft, sogar nur alle 60 Tage ausbezahlt. Und das kann brutal zum Cashflow drücken. Also wenn du deine eigene Ware im Lager hast, ist das vielleicht auch nochmal eine Geschichte, wobei auch da ist die Frage, ist die dann bezahlt oder musst du deinen Lieferanten bezahlen? Wenn du deinen Lieferanten bezahlen musst, wie lange hast du ein Zahlungsziel? In den seltensten Fällen sind es wahrscheinlich 30 und 60 Tage, sondern ne, das ist auch eine Bedingung, die ich bedenken muss. Und die nächste Geschichte ist natürlich dann auch, wenn dieser Cashflow rotieren soll, wie gesagt, ich vielleicht auch Jobstreaming betreibe, Ware gegen Geld bezahlen muss, wie lange kann ich das aufrechterhalten, weil auch ein Erfolgssortiment, was du übernimmst, das ist Stand heute natürlich der Stand und das läuft dann auch und das ist auch alles sehr, sehr gut. Nur wenn du es skalierst, ja, dann bedenken viele eben nicht, dass dieser Cashflow mit skalieren muss und das ist keineswegs so selbstverständlich. Also wie gesagt, wir hatten schon, das klingt jetzt sau dumm, aber es ist die Wahrheit, wir hatten schon Leute, die haben ihr Business geschlossen, ich sag mal, man sagt ja umgangssprachlich, so aus Reichtum geschlossen und wenn es vielleicht jetzt auch nicht ganz den Nagel trifft. Am Ende war das schon so, wegen Skalierung geschlossen. Weil wenn du jetzt dein Business Case auf vielleicht 20, 30 Bestellungen pro Tag auslegst und dein Cashflow darauf auslegst, jetzt plötzlich skalierst du, internationalisierst du und hast vielleicht den Faktor 5 oder 10, was gar nicht so krass unrealistisch ist. Und du hast halt ein super saisonales Produkt, was in der Nebensaison gestartet ist, alles easy ist und boom, bang, brennt der Laden. Auch das habe ich selbst schon erfahren damals mit Schwimmbädern oder Schlitten, ne? Also mit der saisonalen Artikel. Und plötzlich verkaufst du brutalste Einheiten ebenso in einer gewissen Zeit, da kann es natürlich passieren, dass das auch cashflow-technisch ein Riesenproblem gibt, was man sonst unter normalsten Bedingungen ja nie auf dem Schirm hatte. Das sind alles Faktoren, die musst du dir bedenken. Und wenn du da sagst, okay, boah, Fabian, das sind ja trotzdem schon krass viele Punkte und sicherlich gibt es noch ein paar mehr, wie zum Beispiel, wie kann ich auch entsprechend mich damit auseinandersetzen, wenn Kunden Rückfragen haben, Rücksendungen haben, da gibt es auch Bedingungen, ja, wo ich für und wieder klären muss. Viele Marktplätze zum Beispiel verpflichten dich, dass du eine kostenfreie Rücknahme machen musst, dass du einen Retourenschein beilegen musst. Das sind auch viele praktische Cases, die du gehen musst. Das heißt, du musst auch, wenn du Dropships oder wenn du ein eigenes Lager hast, musst du trotzdem auch den Retourenschein beilegen. Den musst du aber erstmal irgendwo auch herkriegen. Ja, ist ja keineswegs so, dass der irgendwo wächst. Das heißt, du brauchst auch einen Vertrag, brauchst ein vernünftiges Retourenmanagement. All diese Dinge sind gar nicht so einfach oder ganz so trivial. Und deswegen war es mir wichtig, in der heutigen Episode da einfach mal ein bisschen drüber zu sprechen, damit euch das einfach auch ein bisschen vergegenwärtigt wird, was es gibt und was vielleicht auch deswegen der große Vorteil ist, wenn du ein schlüsselfertiges Erfolgssortiment alias Elite Marketplacing Konzept übernimmst, weil da diese ganzen Fragen in der Praxis wir bereits nicht nur uns gestellt haben, sondern sie auch beantwortet haben zu einer schlüsselfertigen Shop-Übernahme im Sinne eines Marktplatz-Shops. Ja, und das ist eine ganz große Kiste, wo du vielleicht jetzt auch noch einmal mehr den Gesamtbenefit, den gesamten Nutzen daran verstehst. Nun gut, ansonsten nächste Woche, genauer gesagt nächsten Mittwoch, schauen wir noch einmal auch natürlich auf Marktplätze und ich möchte dir ein paar praktische Tipps und Überlegungen geben nach dem Motto, wie viel Produktpräsentation auf Marktplätzen geht denn? Denn das ist tatsächlich auch eine einschränkende Geschichte, die vielleicht sogar insofern an das heutige Thema sehr gut ankoppelt, denn auch das könnte natürlich, gerade wenn du eine eigene Marke hast und da Wert auf gewisse Gestaltungselemente und Präsentationen legst, weil du sagst, ich möchte das unbedingt mit einem Video präsentieren oder whatever, oder Sonderangebote fahren oder darauf bestehen, dass deine Beschreibungen, weil die besten sind, die tollsten sind und optimiert sind, dass die ausgespielt werden, das sind alles Dinge, da kommt man marktplatztechnisch schon auch an seine Grenzen und welche das sind, welche Überlegungen dafür nötig sind, das hören wir uns in der nächsten Episode an.
Dein Host und Moderator Fabian Siegler ist Mitbegründer von Expertise Rocks, Sachverständiger und Teil des exklusiven Forbes Business Council und freut sich schon auf die nächste Episode mit dir. Abonniere diesen Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung. Und für Themenvorschläge rund ums Thema Marktplatz-Business und Direct-to-Consumer-Brands sind wir stets offen.